Name ist Reen und ich begrüße euch zu meinem Interview-Podcast Natürlich Kohlensäure. In entspannter Atmosphäre treffe ich prominente Gäste an meinem Wohnzimmertisch und versuche ihnen bei einem guten Glas Wein und leckeren Snacks möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wir unterhalten uns über Berufliches ebenso wie über Privates und natürlich spielen wir auch ein paar Spiele, die uns ziemlich sicher dabei helfen werden, unseren Gast noch besser kennenzulernen. Passend zum heutigen Gast fangen wir direkt spritzig an mit dem absoluten Trendgetränk der Saison, Bass Hard Seltzer. Perfekt für deinen Sommer, egal ob on Tour, am Badesee oder auf Balkonien. Die praktische und recycelbare Dose macht's möglich. Süße Mango, saure Grapefruit oder fruchtige Kirsche. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und bei entspannten 4,1% Alkohol kann man sich ohne schlechtes Gewissen auch mal mehr als nur eine Dose gönnen. Und damit euch der Genuss von meinem Lieblingswasser mit Schuss doppelt Spaß macht, habe ich natürlich wieder einen Rabattcode für euch. Mit Candy Buzz, alles zusammengeschrieben und Buzz mit Doppel-Z, bekommt ihr auf www.hartseltzer.buzz 20% Rabatt auf das Sortiment und spart zudem die Versandkosten. Außerdem bekommt ihr dieses Mal ein stylisches Buzz-Sonnenvisier gratis dazu, wenn ihr unseren Code benutzt. Ich verlinke euch wie immer alles in den Shownotes. Ich freue mich sehr, in der 6. Folge eine der bekanntesten und erfolgreichsten Drag Queens des Landes begrüßen zu dürfen. Egal ob auf YouTube, Instagram oder TikTok. Bereits seit über 6 Jahren begeistert sie ihre zahlreichen Fans mit großartigen Looks und aufwendigen Videos und setzt sich zudem für mehr Toleranz ein. Die Rede ist natürlich von Candy Crash. Ich selbst habe Candy das erste Mal 2019 als Teilnehmerin der ProSieben-Show Queen of Drags kennengelernt. Doch mittlerweile moderiert sie natürlich schon ihre ganz eigenen Shows, so wie aktuell die Reality-Show Offline im Wald auf Join. Im Gespräch habe ich Candy sehr entspannt und offen erlebt. Sie hat über ihre Erfahrungen als queere Person gesprochen und erzählt, wie sie schon in frühesten Jahren mit Diskriminierung zu kämpfen hatte. Doch auch die leichten Themen kommen nicht zu kurz. So tauschen wir uns unter anderem über unbequeme Louboutin High Heels aus und quatschen über diverse Trash-TV-Formate. Ganz zum Schluss verrät uns Candy außerdem, welcher Weltstar sich regelmäßig bei ihr per Instagram meldet. Dranbleiben lohnt sich also. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Candy Crash. Hallo, liebe Candy. Ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, Doreen.
Hi. Endlich kann ich auch mal wieder dem eigentlichen Konzept von Natürlich Kohlensäure folgen und mit dir Bubbly trinken und snacken, während wir uns unterhalten. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Wie geht's dir denn?
Es geht mir sehr gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's außerordentlich gut. Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das mein Konterdrink wäre. Aber das wird jetzt wahrscheinlich zu privat. Wir haben dir auch ein bisschen was zukommen lassen, so ein bisschen Snacks und so.
Ich bin schon fleißig am Snacken hier.
Was trinkst du?
Ich trinke einen Gin Tonic und auch mit schön Bubbly, den Gin Tonic. Und ich esse vegane, wie heißt das, Fizzy-Cola und hier Chips.
Geil. Ich habe jetzt mir wieder einen Bass aufgemacht. Normalerweise habe ich ja mal Mango, weil das meine Lieblingssorte ist. Die ist allerdings alle. Deswegen habe ich jetzt Grapefruit hier und so ein bisschen Käse und so ein bisschen Schinken und so. Das finde ich toll. Dann sind wir ja prepared und können direkt starten. Bevor wir aber mit meinen Fragenpaketen anfangen, erstmal ein Fun Fact und eine Einstiegsfrage. Du hast ja bei der TV-Challenge 60 Stunden wach mitgemacht.
Oh ja.
Wie hast du es dann aber geschafft, ganze 66 Stunden wach zu bleiben? Das ist ja mega krass.
Also ich glaube, mit dem Heimweg, mit dem Taxi am Ende waren es tatsächlich sogar 67 Stunden. Krass. Es war die Hölle. Also würde ich nie wieder tun und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Es war pure Willensstärke. Denn dort drin, ich trinke keinen Kaffee und Kaffee war das Einzige, was wir haben durften. Tatsächlich auch keine Energy Drinks und sowas.
Boah, krass. Oh,
ja, also es war wirklich hart.
Und wie hast du das gemacht?
Naja, also ich glaube, wir waren 8 Leute in dieser Challenge und wir haben uns alle gegenseitig wach gehalten. Also wir waren ein richtig cooles Team und wenn wir gemerkt haben, einer ist gerade voll im Low, also dann waren wir tatsächlich alle im Low, weil man geht so irgendwelche Zyklen durch in diesem Schlafentzug und haben uns dann gegenseitig wach gerüttelt und uns versucht zu unterhalten und das war wirklich hart. Was war das Längste, was du wach geblieben bist bisher?
Oh Gott. Und ich glaube, ich war einmal feiern, wo es vormittags dann war, keine Ahnung, bis 11 Uhr vormittags, ich bin bei sowas raus. Aber ich liebe immer diesen Moment, kennst du den, wenn du so drüber bist und du dich über alles kaputt lachst, was es gibt. Hattet ihr das auch?
Das hatten wir auch und es war, ich habe mir das nachträglich dann nochmal angeschaut, es war total absurd. Wir haben über die dümmsten Sachen gelacht und es waren so 2-3 Stunden dieser Zeitraum, wo alles lustig war für uns. War total seltsam.
Mega. Du hast ja auch gerade deine erste eigene Sendung offline im Wald bekommen, die auf Join zu sehen ist. Erzähl doch mal den Leuten da draußen, worum es da eigentlich geht.
Wie gut informiert du bist, das ist ja unglaublich. Ja. Ja, offline im Wald läuft seit Ende Juni auf Join. Das haben wir irgendwann Anfang des Jahres gedreht mit 6 Influencern, die alle in der sehr großen Reichweite sind. Die sind alle in 500.000, 1 Million, 2 Millionen. Das ist total verrückt, was so große Influencer damit gemacht haben. Und die leben mit mir 6 Folgen lang im Wald und müssen dort überleben als Pfadfinder. Und haben dann jede Woche oder in jeder Folge, besser gesagt, haben sie eine andere Challenge, die sie bestehen müssen. Und am Ende gibt es dann einen Ehrenwolf oder eine Ehrenwölfin, die nichts gewinnt, außer Ruhm und Ehre. Für mehr hat es kein Budget gegeben.
Ich hab da auch mal reingeschaut. Ich fand das so cool, wie ihr euch da selber aufs Korn genommen habt mit den... Genau. Es gab nur, was war das irgendwie, statt Konfetti, da hat dann irgendeiner was runterregnen lassen so. Ja. Aber du hast doch mit denen da jetzt nicht im Wald geschlafen. Du hattest doch da deine eigene Hütte oder dein eigenes Hotelzimmer, oder?
Das weiß man nicht so richtig. Das ist schon wieder so lange her.
Ja.
Ich kann dir aber sagen, dass alles anders lief, als wir uns das vorgestellt haben tatsächlich. Unser Ziel war es, und das haben wir eigentlich auch geschafft, so die anderen Reality-Formate aufs Korn zu nehmen und uns selbst nicht so ernst zu nehmen. Es war so, wir haben Spaß dabei, es soll kein Assi-TV werden. Es sollte jetzt nicht durch einen Cast, der sehr, sagen wir mal, sehr divers in der Meinungsbildung ist, herausstechen, sondern es sollte wirklich ein Feel-Good-Format sein. Und wir haben tatsächlich in der ersten oder zweiten Folge schon 2 Kandidaten unfreiwillig verloren.
Und eine war krank, ne?
Die eine war krank, der andere hat sich den Bizeps gerissen, komplett, der musste auch notoperiert werden.
Oh wow.
Und dann in der dritten Folge gab es zwischen 2 besten Freunden ein riesengroßes Drama. Also es ist alles anders gekommen, als wir wollten, aber unterhaltsam war es trotzdem.
Und was hat dir da, wer und was hat dir da besonders Spaß gemacht?
Wer hat mir Spaß gemacht? Also ich muss sagen, ich war von allen sehr überrascht. Es gab Leute, von denen dachte ich, die hauen da voll rein und die werden das gewinnen. Und zum Beispiel Armin. Armin war der große Bodybuilder, der auch schon in anderen Formaten mitgemacht hat. Ein absolutes Zuckerherz. Ich war so verliebt in Armin. Also der war nicht nur was fürs Auge, sondern auch was fürs Herz. Für den war das nicht ganz so einfach im Wald. Und dann hatten wir andere, die vielleicht ein bisschen zierlicher und weniger vorbereitet daherkamen und die das voll gerockt haben. Also es war wirklich verrückt.
Könntest du dann auch für eine Woche auf dein Telefon verzichten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja früher selbst auch Pfadfinder und da macht man das tatsächlich auch so. Ne? Also das Handy kommt weg, auch wenn es darum geht, sich zu orientieren oder so, schaust du nicht auf Google Maps, sondern hast wirklich einen Kompass und eine Karte dabei. Und das Handy, das hast du dann, wenn du Gruppenleiter bist beim Pfadfindern, das hast du nur für Notfälle dabei, wenn du Eltern erreichen musst oder einen Krankenwagen und sonst bleibt das weg. Und
ich dachte, das ist so ein Joke, um die Show quasi zu rechtfertigen, dass du die moderierst. Du warst wirklich bei den Pfadfindern.
Ja, ich war 10 Jahre bei den Pfadfindern, hatte 9 oder 10 habe ich da angefangen, war ich Wölfling.
Krass,
dann bin ich in die Pfadfindergruppe gekommen und dann war ich 16, 17, habe meine eigene Pfadfindergruppe geleitet. Es war total abgefahren. Das war die schönste Zeit meines Lebens.
Ja. Ehrlich, ja?
Ja.
Das klingt so wie das Waldorf-Hobby.
Ja, so ungefähr. Bist du ein Outdoor-Mensch oder eher Indoor?
Boah, gar nicht. Ich und so Backpacken und so wirst du niemals erleben. Ich bin die, ich war einmal zelten mit 14, dann habe ich eine Spinne gesehen, dann war vorbei. Das ist so, das wirklich nicht. Ich bin so dieses 5-5-5-Sterne-Hotel-Mäuschen.
Okay, auch, und ja, so, so ein Zwischending mit Glamping vielleicht?
Nee, ey, alles, wo Toiletten nicht irgendwie so, ja, so integriert sind in nice, in so, das ist alles nichts für mich, das, nee.
Ja, beim Pfadfindern musst du halt an den Baum, ne? Für groß und klein.
Sie, ja. Verstehst du das Problem? Ja, ja. Damit ist schon alles erledigt bei mir.
Aber das ist ja das Tolle, ne? Man wächst ja über sich hinaus und das Leben fängt außerhalb der Komfortzone an. Aber das weißt du ja eigentlich.
Ja, das weiß ich, aber ich finde, das macht dich total sympathisch, dass du, also von jemand, der eigentlich Drag macht, der auch das Glamour und Luxus und das alles schickimicki so mag. Ne? Meint man denn nicht, ne? Dass das so voll dein Ding ist. Du moderierst aber auch den Hüttentalk, die Alm der Hüttentalk.
Genau.
Habe ich mir auch angeguckt. Wen fandst du da so eher mehr sympathisch oder weniger sympathisch?
Von wem ich sehr überrascht war, war tatsächlich Hollywood Matze. Ich fand den großartig und ist meiner Meinung nach viel zu früh rausgeflogen.
Total.
Also als er dann da bei mir am Tisch war, also rein äußerlich, ich glaube, wenige Menschen sind komplett von Vorurteilen befreit. Und ich habe, während ich dort war, um das aufzunehmen, leider nicht den Livestream verfolgen dürfen. So aus wirklich so Sicherheitsvorkehrungen und dass nichts geleakt wird und so. Und wusste nicht, wie der sich in der Alm geschlagen hat. Ich wusste nur, er ist jetzt rausgeschmissen worden, kommt zu mir und kannte ihn halt nur von Fotos. Und da hatte so ein bisschen so Bammel, weil ich, der kleine schwule Junge in Drag, und dann kommt dieser große, harte, macho Bodybuilder. Und der ist ja so ein süßer Kerl. Der ist zuckersüß, hat ein ganz, ganz, ganz tolles Herz aus Gold. Und dem hätte ich das sehr gegönnt. Ansonsten bin ich natürlich auch immer noch Team Beyoncé, die ist ja aktuell noch drin. Ja, mal hoffen, dass die sich weiterhin so gut schlägt, ne? Also als Sisterhood, deswegen Team Beyoncé.
Das ist voll lustig. Ich hatte ja auch Colleen zu Gast in meinem Podcast. Die hat exakt das Gleiche gesagt über Hollywood Matze, dass sie da total überrascht war, dass er ihr total ans Herz ging, weil er dann irgendwie auch irgendwie einen Film gesehen hat und geweint hat und der hat sich dann da irgendwie nicht, der hat sich da nicht so angestellt irgendwie. Fand ich auch cool.
Ja.
Und die, sag mal, wie hießen die nochmal, die da so krass geheult hat? Die hattest du auch interviewt.
Katharina Eisenfeld? Irgendwie sowas.
Katharina saß und du tatst mir so leid. Ich habe das ja gesehen und du tatst mir so leid, weil die Weib war so todes, die war so todesunglücklich, so der ihr Leben war vorbei und du so, na, wie geht's dir? Und sie, vollkommen fertig. Da tatst du mir so leid. Was macht man denn in so einer Situation? Ich meine, die war ja komplett unglücklich.
Ach ja, weißt du, das ist die Kata. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, was ich dazu sagen darf, aber die weiß schon, was sie tut, sagen wir es mal so, ne? Mhm. Also, und ich weiß auch, was ich tue. Ich weiß, du musst natürlich sensibel mit Leuten umgehen, wenn die vor der Kamera jetzt irgendwie nicht den besten Tag haben. Empathie ist natürlich ganz wichtig in so einem Interviewjob, aber das kennst du ja auch am besten. Und du kennst ja auch beide Seiten. Also du bist ja auch unglaublich viel interviewt worden in deinem Leben und da ist man halt Profi und zieht durch, ne?
Hast du auf jeden Fall gut gemacht. Also zumindest das, was ich bis jetzt sehen konnte, geht ja noch ein bisschen, genau. Ich finde Beyoncé auch sympathischer, ehrlich gesagt, als bei Queen of Drags. Also
ja.
Ich habe ja Queen of Drags damals auch geguckt, da reden wir später aber auch nochmal drüber.
Hast du wirklich?
Ja, natürlich. Ich hab's jetzt aus Recherchezwecken auch nochmal geguckt, weil es ja schon ein bisschen her ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Beyoncé ist also wesentlich sympathischer bei der Alm als bei Queen of Drags. Das finde ich erstaunlich.
Das ist ein sehr viel besseres Format für sie, ja.
Ja, voll. Du hast ja mal gesagt, Trash-TV ist was für Trash-Leute.
Boah, du hast richtig tief.
Ja, ja. Du, wenn einer recherchieren kann, dann ich.
Scheiße.
Würdest du selbst niemals in ein Reality-TV-Format gehen, wenn du es nicht moderieren würdest?
Also die Anfragen waren tatsächlich auch alle da oder fast alle. Ich hab immer erst mal gesagt, ich mache es von der Gage abhängig, habe dann teilweise sogar die Gage bekommen, die ich wollte. Und dann habe ich ich habe so eine Art Mentor gesprochen aus der Medienbranche und er hat gesagt, hey, mach's nicht. Du hast eigentlich andere Langzeitziele und da ist ein Reality-Format in der Art und Weise, wie Reality aktuell in Deutschland gemacht wird, vielleicht eher hinderlich. Denn und die Sehgewohnheiten des Zuschauers sind aktuell so, dass es geht nur noch um Leute fertig machen, die wollen Krawall sehen, die wollen wirklich schon fast Blut sehen. Und das ist nicht so meins. Also das ist auch nicht so meine Persönlichkeit. Ich würde vielleicht wirklich gut darin arbeiten können und gute Gespräche haben, aber ich hätte gar keinen Bock auf diesen ganzen Stress mit den Leuten und sich streiten müssen. Und wenn du da nicht drauf eingehst, dann kommst du vielleicht auch nicht richtig an. Und nö, ich habe das Gefühl, so in der Moderation fühle ich mich ganz wohl. Das läuft auch aktuell ganz gut. Dann bleiben wir mal dabei. Aber sag also, niemals nie. Sag niemals nie.
Sowieso nicht. Aber ich meine, ich wurde ja auch, hatte ich damals auch mit Colleen besprochen, ich wurde ja auch für die Alm angefragt.
Und ich für die aktuelle?
Genau. Und ich musste das dann aus zeitlichen Gründen, weil das mitten in meiner Weiterbildung zur Schauspielerin war, die ich dann lieber abschließen wollte. Es war mir einfach wichtiger. Aber ich wurde dafür angefragt und meine Bedenken sind tatsächlich auch immer die gleichen, wie auch deine sind. Muss aber sagen, dass ich das bei der Alm, ich habe da auch mit Colleen drüber gesprochen, so wie die damit umgehen. Und die hat mir sogar erzählt, dass die da einen haben feuern lassen, der die irgendwie so blöde Sprüche geschrieben hat und so, die Colleen dann auch nicht sagen wollte, wo die Produktion dann auch gesagt hat, okay, nee, das machen wir nicht. Was ich total cool fand und ich finde jetzt auch jetzt bei der Alm, finde ich es eigentlich nicht so. Also das ist eher auf Augenhöhe, so wie Colleen es auch gesagt hat. Ich finde es jetzt nicht, dass die sich da gegenseitig fertig machen. Also das genau. Das ist denn das, was die letzten Endes selber draus machen, ne? Also diese absolut. Cutter oder so, ne?
Ja, also was ich so mitbekommen habe, was mir erzählt worden ist, als ich da mit dabei war beim Dreh damals, ist, dass es wirklich ein sehr gesittetes Casting war, dass die Leute nicht so Krawall waren wie in anderen Shows. Was dann aber halt schade ist, ist, dass die Quote bei anderen Shows, wo es nur noch um Krawall geht, dass die halt besser zieht, ne?
Ja, das ist aber, da muss man sich dann fragen, welches Publikum man auch möchte, ne? Das ist immer so ein bisschen das Ding.
Ja, also, auf jeden Fall.
Meine Quote ist Quote am Ende des Tages, aber ich meine, ja. Also du würdest jetzt selber auch nicht auf die Alm gehen als Kandidat.
Also ich habe es mir wirklich überlegt, aber habe dann am Ende Nein gesagt und ich habe mit den Worten abgesagt, hey Leute, ich glaube, das ist echt nichts für mich, aber wenn ihr jemanden für die Online-Moderation braucht, dann meldet euch. Und dann wurde mir gesagt, sorry, der Posten ist schon besetzt. Und zwei Tage später kam der Anruf, hey, kannst du es doch machen? Und man muss seine Wünsche nur in das Universum rausschreien. Ne? Du musst das manifestieren und dann kommt's auch.
Das ist lustig, ich habe genau das Gleiche zu denen gesagt. Mich haben die nicht zurückgerufen.
Scheiße, sorry.
Du hast also meinen Job bekommen. Super.
Es war toll, tatsächlich
Candy.
Tut mir leid. Das war wahrscheinlich war ich billiger als du. es war der Job von Kader Loth. Kader Loth hätte das eigentlich machen sollen, ne?
Ja. Ja, stimmt, weil die ja in der Alm war vor 10 Jahren, ne?
Genau, die hat da, glaube ich, sogar gewonnen, war die Almkönigin. Und echt, die hätte ja das machen sollen, aber dadurch, dass sie aktuell auf einem anderen Sender ist mit einer Reality-Serie als Kandidatin.
Was macht die?
Kampf der Reality Stars ist sie dabei. Und das läuft echt parallel zu Alm jetzt, ne? Und deswegen konnte sie aus dem RTL oder RTL2-Vertrag nicht raus und durfte nicht zu ProSieben.
Ich bin ja ehrlich, ne? Ich gucke sowas ja auch leidenschaftlich gern. Ich gucke so ein Schnulli immer morgens zum Wachwerden. Das ist immer so mein, da muss ich noch nicht denken, da kann ich mich so berieseln lassen und so. Und ich habe das jetzt auch geguckt. Oh, es ist aber auch, Mann.
Also, ich muss noch schauen, ich habe es noch nicht geschaut.
Nee, du, dann will ich dir da nichts vorwegnehmen, aber ich sag dir gleich, es ist. Und es sinkt für sie das Niveau.
Ja, genau.
Genau.
Also es ist auch ein sehr interessanter Cast. Also,
der Cast ist. Das ist immer so lustig, weil ich immer die Hälfte von denen kenne. Ich kenne die dann aber halt auch so ganz anders. Obwohl Luna kenne ich ja auch, die ist da mega sympathisch, das muss man echt sagen. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie es dazu gekommen ist, dass du auch moderierst, aber es hast du es ja quasi verraten. Ich dachte, vielleicht kennt man dich oder sind die auf dich zugekommen wegen deinem YouTube-Channel Süßigkeitenunfall?
Ja, tatsächlich moderiere ich schon seit 4 Jahren ungefähr und das hat angefangen auf der Glow. Die Glow ist die Europas größte Beauty-Messe. Und dort war ich mal als Gast eingeladen, dann war ich als Speaker eingeladen und dann haben sie mir eine eigene kleine Bühne gegeben, auch so auf der Seite. Und das hat denen so gut gefallen, wie ich diese Bühne gemacht habe, dass sie gesagt haben, hey, willst du nicht bei uns die Hauptbühne moderieren? Und das habe ich dann jetzt die letzten 2-3 Jahre gemacht, 2-3 Mal im Jahr. Und dadurch, dann kam irgendwann Heidi Klum mit Queen of Drags und dann kamen weitere TV-Sachen und dann ging es immer mehr in Richtung Moderation. Und ich so, ja, okay, ist eigentlich ganz gut. Ist was Seriöses, bist trotzdem in den Medien, macht ganz, ganz Spaß, ja.
Ist dein, ich habe jetzt letztens bei Insta gesehen, hast du eine Umfrage gemacht, um was es in deinem YouTube-Channel jetzt gehen soll. Machst du gerade aktuell da nicht mehr so viel?
Nee, ich bin seit einem Jahr, ist ja so tot.
Echt?
Ich habe den vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren gegründet, den YouTube-Kanal. Lief auch ganz gut dafür, dass ich so eine Nische bin mit Drag und Drag-Make-up und so weiter. Und jetzt war aber im letzten Jahr tatsächlich trotz Corona so viel los bei mir mit TV und irgendwelche Kooperationen und hier eine Werbekampagne, dass ich das vernachlässigt habe. Und ich hatte auch irgendwann nicht mehr so den kreativen Input, den ich da brauche, um wirklich regelmäßig YouTube zu machen. Denn das Wichtigste in YouTube ist nicht unbedingt der Inhalt, sondern die Frequenz. Also du musst wirklich regelmäßig immer raushauen. Am besten 3-mal die Woche an festen Tagen zu einer festen Uhrzeit, wie richtiges Fernsehprogramm. Und demgegenüber konnte ich mich einfach nicht so committen.
Und, aber du hast jetzt gerade, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass du da gerade was drehst. War das jetzt schon, waren das jetzt für neue YouTube-Videos für deinen Kanal? Oder?
Nee, ist nicht für meinen Kanal. Ich mache relativ viel. Also ich habe hier ein schönes, großes YouTube-Studio oder allgemein Technikstudio. Mache halt für andere Marken dann auch Content. Da muss nicht immer ich zu sehen sein, sondern einfach, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt gerade Lipstick Month. Wir würden gerne Content zu Lipstick buchen. Und dann machen sie das bei mir. Und dann mache ich ein schönes Make-up, fotografiere das, filme das, mache ein Tutorial dazu und dann wird das bei denen gezeigt.
Ah, krass. Das ist ja ein Cross-Promo. Das ist ja gar nicht mal doof.
Ja, genau.
Also, aber soll jetzt dann wieder was kommen oder war die Umfrage jetzt nur so...
Doch, ich habe schon Bock. Ich habe schon Bock, wieder YouTube zu machen. Ein bisschen abgespeckter als damals. So einmal die Woche reicht, um wieder reinzukommen und um dem Ganzen irgendwie auch gerecht werden zu können. Ich muss mir nur noch überlegen, was ich mache, weil am besten ist es natürlich, wenn du so ein Format hast, das immer wiederkehrt, wo die Leute wissen, okay, wenn ich auf den Kanal gehe, bekomme ich das und das. Und da bin ich jetzt noch am Brainstormen, was das am besten sein könnte. Vielleicht auch so ein audiovisueller Podcast. Mal schauen.
Du, das ist eine super Idee. Ich kann dir da ein paar Sachen empfehlen, wenn du willst. Ich hab da so einen Interview-Podcast. Nee, das ist immer cool. So, ja. Aber voll, wenn du moderierst, lad dir doch da Leute ein. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch ein großes Netzwerk.
Ja, inzwischen schon. Also, ich kenne schon viele Leute. Sorry, die Chips sind mir stecken geblieben.
Ja, immer einen Schluck nachtrinken, das hilft.
Genau, schönen Gin rein. Nö, ich kenne jetzt auch schon ein paar Leute, die vielleicht auch echt interessant werden für einen Podcast. Mal schauen.
Es ist ja so geil gerade, dieses Thema Queer ist ja gerade quasi, dadurch, dass es jetzt auch Princess Charming gab, die ist jetzt erst vorbei und jetzt kommt aber schon wieder Prince Charming um die Ecke. Das finde ich so toll, vielleicht darüber einfach, ich weiß es nicht, ist nur so eine Idee.
Ja, ist absolut im Hype gerade wieder, ne? Also es ist schade, dass man das Trend nennt, aber sagen wir sind jetzt in einer Zeit in unserer Gesellschaft, in der gesehen wird und auch akzeptiert wird, dass Diversität super wichtig ist und dass es nicht nur hetero gibt, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, es gibt alles dazwischen und alles dazwischen hat auch seine Berechtigung und auch seinen Platz in den Medien. Und ich glaube, da habe ich für mich und meine Medienkarriere jetzt vielleicht auch einen echt guten Zeitpunkt gefunden. Und das sieht man ja, wie du sagst, an ganzen Formaten, die jetzt da draußen sind. Das ist echt cool, ne?
Ich finde das ja super. Ich habe mich da beworben, ne? Ich habe denen geschrieben und habe gesagt, ich möchte die nächste Princess Charming werden.
Ich wusste gar nicht, dass du auf Frauen stehst auch.
Ja, ich bin bisexuell und ich habe mich vor 2 Jahren geoutet. Das ist ja eigentlich, was heißt geoutet? Ich habe dann einen Post gemacht zum CSD und habe dann gesagt, so Leute, weil es war lange Zeit so ein Thema, weil ich bin halt sehr, sehr konservativ aufgewachsen. Und mein Vater war damals noch der mir gesagt hat, dass Schwule krank sind und du wirst das alles auch schon gehört haben. Ja, und dass, wenn ich irgendwann nach Hause kommen sollte und ich sollte eine Freundin mitbringen und nicht einen Freund, dann würde er mit mir nie wieder sprechen. Und also richtig, ich habe immer gedacht, das ist was Schlechtes, das ist eine Krankheit. Und deswegen dazu zu stehen, dass ich auch gleichgeschlechtlich liebe, war ganz lange so ein, ich wollte mir das selber gar nicht eingestehen. Das war echt, das hat lange gedauert.
Exakt die gleiche Geschichte bei mir.
Ja, es ist krass, ne? Aber das ist, zum Glück ist es ja heute nicht mehr so. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auch noch über Queen of Drags und so reden. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem ersten Fragespiel, das da heißt Ampelphase. Du darfst dir aus Grün, Gelb und Rot jeweils Fragen von mir ziehen lassen, die ziehe ich für dich, und hast aber ein Veto und dürftest eine Frage an mich abgeben, wenn die dir überhaupt nicht gefällt. Grün ist so easy peasy, Gelb ist ein bisschen, ne, so ein bisschen, geht schon ein bisschen weiter, und Rot ist halt Rot.
Okay.
Alles klar, aus welcher Kategorie soll ich dann für dich ziehen?
Fangen wir mal leicht an, Grün.
Fangen wir mal bei Grün an, okay. Wie sieht dein Traumdate aus?
Mein Traumdate? Das ist gar nicht so einfach. Also ich bin ja verpartnert. Ich habe einen Freund, ne, schon seit ganz vielen Jahren. Und irgendwann schläft auch dieses Dating ein, so ein bisschen in der Beziehung. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz normal und das ist auch ganz okay so. Aktuell freue ich mich, wenn wir mal nicht einen Abend auf der Couch hocken. Das ist jetzt zurzeit so mein Traumdate, nach 7, 8 Jahren mal nicht auf der Couch hocken, sondern wir schön essen gehen, was trinken gehen, durch den Park. Also ich erinnere mich gerne an unser erstes Date mit meinem Freund und mir. Da hat er mich zum Essen ausgeführt. Danach sind wir Cocktails trinken gegangen und dann waren wir in einem Berliner Park nachts um 12 bei Mondschein, haben auf einer Bank rumgeknutscht. Und das war... Das war schon ein sehr perfektes Date.
Aber es war jetzt Couch die letzten Jahre, weil wie, warum die letzten Jahre? Also die letzten 2 oder 1,5 verstehe ich wegen Corona, aber was war davor?
Ja, auf jeden Fall ist das, was mir gerade eher so im Kopf ist, ne? Die letzten 1,5 Jahre Couch wegen Corona, weil du nicht raus konntest. Und aber auch so nach 7 Jahren, ne? Also wir sitzen jetzt seit 4 Jahren zusammen in dieser Wohnung. Und irgendwann hat man auch genug voneinander gesehen und macht gern mal Sachen getrennt. Und jetzt finden wir gerade so ein bisschen neu zueinander, was das Dating angeht. Und gehen mal raus, machen was Schönes.
Ja. Toll. Super. Jetzt, du darfst die nächste Kategorie wählen. Gelb, Grün, Rot.
Dann machen wir Rot.
Machen wir Rot. Hast du jemals für ein Produkt Werbung gemacht, obwohl du nicht 100%ig dahinter standest?
Nein. Ich habe aber Werbung für Produkte gemacht, die was meine Community nicht so cool fand. Und ich fand es auch und finde es immer noch cool. Das war dann halt einfach nicht so das Match von Marke zu meiner Community.
Was war das, wenn ich fragen darf?
Da ging es um Nahrungsergänzungen. Und ich bin ja selbst auch vegan unterwegs und achte da schon drauf, dass ich gucke, dass ich genug Nährwerte zu mir nehme und auch die richtigen. Und meine Community hat es so gar nicht gebockt anscheinend, ne?
Okay, hast du da doofe Kommentare bekommen oder wie?
Gar nicht so doofe Kommentare, aber ja doch, so nach dem Motto, das ist jetzt unnötig und das ist Hokuspokus und bla bla bla. Und ich habe auch das Gefühl, sobald es um Ernährung und Medizin oder Gesundheit geht, da ist jeder Experte auf einmal. Und jeder hat eine ganz, ganz wichtige Meinung dazu. Und ich sage, okay, Leute, für mich funktioniert es. Ich finde das gut. Ich nehme das gerne und ich habe das auch schon benutzt, bevor dieser Werbekunde auf mich aufmerksam wurde. Da war es für mich ein perfektes Match, aber für die Community halt nicht.
Okay, krass. Aber es ist lustig, dass du das sagst. Ich finde, seit es Instagram gibt, hat sowieso jeder eine Meinung. Also seit Facebook natürlich, aber so seit Instagram, es geht ja immer schneller. Das ist ja, und jeder hat was dazu zu sagen. Ich kenne das auch. Okay, ja. du darfst eine weitere Frage ziehen.
Mach nochmal Rot. Du willst wissen hier.
Was war der schlimmste Vorwurf, den du mal jemandem gemacht hast?
Ein Vorwurf, den ich jemandem gemacht habe?
Der Schlimmste.
Ja, ich muss jetzt überhaupt, was habe ich denn für Vorwürfe gemacht? Ich finde es unglaublich anstrengend, wenn Leute ein Problem damit haben, sich zu committen. Wenn du irgendwie was ausmachst und dann tauchen sie nicht auf und ach so, ich wusste gar nicht, dass das ausgemacht war. Und da kann ich dann schon mal irgendwie nicht böse werden, aber da kann ich dann schon direkter sagen, so, hey, finde ich richtig scheiße, ich habe hier gewartet und es ist gerade Weihnachten, keine Ahnung was, und finde ich ziemlich scheiße. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie, ich bin eigentlich niemand, der Vorwürfe macht, nee. Bei mir ist dann auch Schwamm drüber und fertig, deswegen ist mir jetzt gar nichts eingefallen. Bin eher easygoing unterwegs, ja.
Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Verbindlichkeit ist bei mir tatsächlich gerade auch privat echt ein Thema. Ich gehe da nämlich auch drauf steil. Ich hasse ja. das, wenn jemand mit meiner Zeit schludrig umgeht. Genau. Ich fühle mich dann immer nicht gewertschätzt. So, das ist richtig krass. Aber ich glaube, das ist auch Generationssache, bin ich ganz ehrlich. Sein. Diese Generation von heute, das ist Wahnsinn. Ich kriege schon Props von Produzenten, weil ich pünktlich bin.
Nein.
Weil so Künstler, die Künstler heutzutage, da kannst du froh sein, wenn die überhaupt kommen. Naja, gut. Dann nächste Frage.
Mach mal gelb.
So. Das ist eine lange Frage. Du machst ja kein Geheimnis daraus, dass du verschiedenste Beauty-Tricks und Mittel, unter anderem auch Botox, nutzt, um schöner auszusehen. Hast du Angst, dass du damit irgendwann mal übertreiben könntest?
Nein, tatsächlich nicht. Weil ich, weil ich A, kein Mensch bin, der eine Suchtgefahr hat. Also bin ich der Meinung, ich habe kein Suchtpotenzial. Und wenn ich übertreiben würde oder wenn ich ein Mensch wäre, der übertreiben würde mit sowas, dann hätte ich schon längst übertrieben. Also ja, ich weiß, wo ein gesunder Grad ist zu, das sieht noch gut aus und das sieht künstlich aus. Und ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig zu sagen, man übertreibt, weil Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Und wenn jemand diesen Plastic-Look total feiert und die größten Schlauchbootlippen haben möchte, dann bin ich der letzte Mensch, der darüber urteilt, weil das ist der Körper eines jeden und jeder soll selbst darüber entscheiden dürfen. Und was die Person schön findet, muss nicht mir gefallen und umgekehrt. Deswegen, ja.
Ich sehe, du hast noch nicht die aktuellen Folgen von Kampf der Reality Stars mit Gina Lisa
gesehen. Gina Lisa?
Alter.
Die ist aufgepumpt, ne?
Die ist, du Digga, das ist nicht, also
ich habe es gerade eben gesehen, tatsächlich Fotos, und ich dachte mir auch so, das sieht neu aus.
Das ist neu, vor allen Dingen denke ich dann so, man, hast du wirklich, du kleine arme süße Maus, so hast du keinen um dich rum, der dir sagt, stopp jetzt, höre bitte auf.
Ich glaube schon, dass sie das sehr oft hört, tatsächlich. Also, und wenn nicht aus dem engsten Kreis, dann zumindest aus den Medien und von irgendwelchen Instagram-Trolls. Aber wie gesagt.
Wir judgen da nicht, aber trotzdem muss man auch mal, also das finde ich, sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch irgendwann mal aufhören müsste. So.
Okay. Können wir so stehen lassen.
Können wir so stehen lassen. Du hast noch
eine. Und gelb.
Ja, grün hast du noch. Ja, grün. Und gelb, genau.
Mach mal gelb.
Okay. So, wenn du zwei Körperteile an dir austauschen könntest, welche wären das?
Die Nase und längere Beine. Die Nase, das ist, also die Sache ist, weil wir schon über Schönheitssachen und so gesprochen haben, ich mache da kein Geheimnis draus, aber ich gehe jetzt auch nicht rum und hab so propagandamäßig, ich mache Beauty-OPs ohne Ende. Das möchte ich nicht, weil ich weiß, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, hast du auch eine gewisse Verantwortung. Und es könnte ja auch sein, dass junge Menschen vor allem das falsch verstehen und denken, ich muss OPs machen, um schön zu sein, was totaler Quatsch ist. Ne? Ich hatte mit 19 eine Nasen-OP, weil ich auch eine schiefe Nase hatte und ich hatte einen Höcker, wollte einen Höcker wegmachen lassen, wollte wieder gut atmen können. Und seitdem ist sie halt nicht so, wie ich sie wollte. Und das nervt mich total. Und wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es wahrscheinlich rückgängig machen, um meine alte Nase wieder zu bekommen. Und um das jetzt irgendwie begradigen zu lassen, dass sie wieder so ist, wie ich das eigentlich wollte, lasse ich das nochmal machen dieses Jahr. Deswegen, die Nase ist eine Sache. Und ich bin für einen Mann relativ klein mit 1,74, was für Drag total perfekt ist, weil ich auch kleine Füße habe. Ich habe eine 39,40, ich kriege jeden Schuh. Aber so 5 cm größer finde ich schon ganz sexy.
Echt? Ja, aber du hast doch tolle Beine. Ich habe die gesehen bei Offline im Wald. Da hattest du auch immer so knappe Outfits an.
Danke.
Die können sich doch sehen lassen.
Dankeschön. Ja, aber sie könnten noch länger sein.
Ja, ich verstehe das. Ich bin ja auch ein Gnom, also von dem her. Aber ich habe auch immer Glück. Ich krieg auch immer die Schuhe, die bei 36,5, das haben wenig Frauen. Die meisten haben auch immer 38. Okay. Ja, die meisten, wir haben es ja eben schon angesprochen, die meisten kennen dich ja wahrscheinlich von Queen of Drags. Wie wichtig war dir eigentlich die Teilnahme an der ersten Show, die Drag Queens eine Plattform bietet?
Ich glaube, im Vorfeld war mir das gar nicht so bewusst, dass das ein Zeichen setzt und so weiter. Mir ging es eher darum, ist das wirklich das richtige Format für mich und wie ich mich darstellen möchte? Oder warte ich auf irgendwas anderes, was danach kommen sollte? Am Ende, wir haben unglaublich lange mit der Produktion gesprochen, also wirklich ein halbes Jahr im Vorfeld haben wir mit der Produktion gesprochen, regelmäßig.
Krass.
Also der erste Call kam Anfang November 2018 und gedreht haben wir September, Oktober 2019. Also ein Dreivierteljahr waren wir in Gesprächen.
Aber warum so lange?
Weil die, glaube ich, auch in der Konzeption des Ganzen sich ein bisschen Input holen wollten, gucken wollten, haben wir überhaupt genug Talents in Deutschland, die da mitmachen können, um das für mehrere Staffeln auch aufrechterhalten zu können. Und sie wollten, glaube ich, auch, und das finde ich ganz, ganz toll und rechne ich denen sehr hoch an, sie wollten, dass es kein Trash-TV ist und sie wollten sehr gut und aufklärend mit dem Thema Queerness und Drag Queen und so umgehen. Also es hätte ja auch bei einem anderen Sender hätte das ja auch echt Klamauk werden können, ne? Und das war halt meine große Angst, dass das irgendein Klamauk wird, der uns eigentlich nur bloßstellt und sich über uns lustig macht, statt mit uns zu lachen. Und als mir dann irgendwann klar wurde, nee, das wird ein tolles Format mit tollen Geschichten und schönen Visuals und so, dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei.
Na, vor allen Dingen auch mit Heidi Klum. Ich meine, wenn da Heidi Klum draufsteht, dass das dann nicht irgendwie Sommerhaus der Stars wird, ist ja klar.
Genau, das wurde uns ja ganz, ganz, ganz am Ende, als wir unterschrieben haben, erst gesagt, ne?
Ach krass, okay.
Ja.
Sag mal, gibt es da jetzt eigentlich noch eine Staffel von? Da war ja bisher nur die eine von euch.
Weiß ich nicht tatsächlich. Also ich weiß nur, dass natürlich eine Heidi Klum Produktion jetzt nicht so günstig ist und die Corona-Maßnahmen, die verteuern das Ganze noch mal ein bisschen. Und ich glaube, wenn es eine gibt, dann wird jetzt erst mal geguckt, dass Corona irgendwie ein bisschen ruhig wird und dann geht's hoffentlich weiter. Ich würde mich freuen. Ich will
Ja,
noch
ich
mehr
mich auch.
sehen.
Was denkst du, woran hat es gelegen, dass du schon so relativ früh ausgeschieden bist?
Ich kann einfach nicht performen und das ist voll okay. Also ich bin nicht der Mensch, der für sein Bewegungsvokabular, wie Conchita Wurst es gesagt hat, bekannt ist. Und das wusste ich von Anfang an, als mir das Konzept der Show am Ende dann fertig erklärt wurde. Und wir auch im Casting mussten wir zwei Nummern performen. Und ich so, oh, ich meine, ich habe das jahrelang gemacht in Berlin, in der Drag-Szene, auf der Bühne performt und so. Aber das ist einfach nicht mein Steckenpferd. Und ja, das waren viele, die einfach besser waren. Und das war mir von Anfang an klar. Ich wusste, ich werde das nicht gewinnen, weil es ein Performance-Format ist. Was ich ein bisschen unfair fand, weil ich finde, da hätte auch Outfit und Make-up und sowas, das hätte mit reingezählt werden sollen. Und ich glaube, dann wäre ich weitergekommen, als ich am Ende bin. Aber nee, war voll okay. Ich bin da rein mit dem Mindset, ich habe Spaß. Ich habe vorher schon TV gemacht, wusste, wie man mit Kameras umgeht durch YouTube, habe mich also wohlgefühlt, war da nicht eingeschüchtert wie vielleicht andere und hatte einfach Spaß. Und das war die Hauptsache. Und als ich dann raus bin, war auch okay. Und wir durften ja dann noch weiter in LA bleiben, noch mal bis zum Ende der Show. Und dann haben wir da weiter gefeiert.
Und sagen wir aber, so immer Spaß hattest du zum Beispiel mit Katie Bammer jetzt auch nicht.
Nee.
Ne? Was war denn da los? Und habt ihr heute ein besseres Verhältnis?
Nee, ich habe mit der gar keinen Kontakt tatsächlich. Was war da los? Naja, wir kennen uns auch schon seit Katie Drag macht. Man kennt sich einfach in Berlin, ne? Und man ist sich aber auch nicht mit jedem grün, weil Menschen verschiedene Ideen keine Ahnung, von verschiedenen Lebenssituationen haben und da treffen wir einfach nicht gut aufeinander.
Ach so, ich wusste nicht, dass ihr euch schon vorher kanntet.
Ja, ja, ja,
So.
ja. Kennen uns schon seit
Okay.
Jahren, wirklich Jahren.
Okay, krass. Also, nee, ich meine, die ist ja mit mehreren Leuten da angeeckt.
Ja, und das ist das, was ich halt so schade finde, ist, sie hat ja auch irgendwo Talent und sie schafft es ja auch, den Zuschauer an sich zu reißen, auf eine gewisse Art und Weise. Und dann schafft sie es aber auch immer wieder, egal in welchem Format sie ist, anzuecken und immer wieder, ja, die Leute gegeneinander auszuspielen. Und ich finde, da steht sie sich selbst und ihrer Karriere, die sehr viel größer sein könnte, als sie aktuell ist, weil sie was drauf hat eigentlich. Da steht sich selbst im Weg und ich wünsche ihr alles Gute und dass sie das lernt, da nicht mehr, ja, so auf Krawall gebürstet zu sein und anders mit den
Vielleicht, ey,
Menschen umzugehen.
vielleicht ist es aber auch ein Konzept. Also ich meine, es gibt ja viele Menschen, die kommen ja genau mit diesem Konzept ja auch weiter, ne? Wie wir da vorhin jetzt auch festgestellt haben mit dieser, Mann, ey, das ist immer das Doofe, wenn man irgendwas mit Kohlensäure trinkt. Ups. Ja. Nee, deswegen, das kann ja auch ein Konzept sein, so. Ich fand das, also unterhaltsam ist es ja allemal, muss man ja sagen.
Ja, aber das ist auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe kein Interesse mehr an so Assi-Unterhaltung. Weißt du, ich möchte auch ein bisschen intellektuell abgeholt werden. Das fehlt mir absolut im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Das ist quasi kaum vorhanden und finde ich ein bisschen schade. Und deswegen ist das nicht so meine Schiene. Das ist, wenn sie diese Schiene bedienen möchte, umso besser. Da kommen wir uns schon gar nicht in die Quere. Und viel Erfolg, Katy Bam.
Ich unterbreche das Gespräch mit Candy für eine schnelle Werbepause. Ich freue mich total, dass ich euch auch heute wieder das neue Recovery Pillow von der Firma Blackroll vorstellen darf. Viele von euch kennen ja sicher schon die Faszienrolle. Ich benutze die auch immer nach meinen Workouts. Ich kann damit ganz gezielt meine Muskeln entspannen. Wenn man regelmäßig dranbleibt, bewirkt die Rolle echte Wunder. Das neue Kopfkissen von Blackroll sorgt nun zusätzlich für eine passive Regeneration nach dem Sport und für optimale Schlafbedingungen. Ich achte grundsätzlich immer darauf, dass ich mich genug bewege und mache im Moment sogar eine Workout-Challenge. Seit 70 Tagen bin ich nun schon dabei und mache täglich 24 Minuten Sport. Vor allem in diesem Zusammenhang lege ich ganz besonderen Wert auf einen guten Schlaf. Und dabei hilft mir nun schon seit einigen Wochen das neue Recovery Pillow von Blackroll. Das Kissen ist nicht nur super kuschelig, sondern auch atmungsaktiv und bei 40 Grad waschbar. Es besteht aus Memory-Schaum und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf, Halswirbelsäule und den Nacken. Wenn auch ihr euren Schlaf verbessern möchtet, unter Verspannung leidet oder wie ich sportlich super aktiv seid, dann könnt ihr das Recovery Pillow mit dem Rabattcode Kohlensäure20 jetzt 20% günstiger bestellen. Geht dazu einfach auf www.blackroll.com/natürlichkohlensäure. Jetzt aber wieder zurück zu Candy. Du hast mal gesagt, Drag bedeutet für dich, gesellschaftliche Normen zu überdenken. Wie schätzt du den aktuellen Stand der Entwicklung diesbezüglich ein?
Also ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten 3-4 Jahren unglaublich viel los ist in unserer Gesellschaft. Jetzt mit der neuen Generation, die mit Social Media aufgewachsen ist und die das gar nicht mehr kennt, offline zu sein, die auch andauernd irgendwelchen Meinungen ausgesetzt ist auf Social Media. Da geht das sehr viel schneller, so eine Meinungsbildung und so ein Umschwung im sozialen Meinungsbild, der wird auch viel, viel schneller. Deswegen, ja, sieht man ja an der Black Lives Matter Bewegung, an MeToo, an daran, dass wir jetzt so viele queere Menschen in den Mainstream-Medien sehen, immer mehr und mehr. Das ist schon alles eine Rebellion, aber halt eine gute Rebellion, die uns weiterbringt und die Kids verstehen das, dass es wichtig ist und die wachsen mit den richtigen Werten auf aktuell und das finde ich ganz, ganz, ganz großartig und ist ein positiver Trend, der hoffentlich so weitergeht.
Du hast auch mal in einem Interview gesagt, mit dem Drag-Sein trotzt du dem Patriarchat und stellst Geschlechtsrollen in Frage und hoffst damit, jungen Menschen, die queer sind, zu zeigen, dass sie genauso wichtig und wertvoll wie der Rest der Gesellschaft sind, wenn nicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Wie ist das gemeint?
Gerade wir queeren Menschen, in die ich dich jetzt glücklicherweise auch mit reinzählen darf, was ich total toll finde, wüsste ich gar nicht. Ich habe mal überheblicherweise auch in meinem Freundeskreis, der hauptsächlich queer ist, gesagt, ich bin so froh, schwul zu sein und auch queer zu sein, ich fühle mich der Heteronorm so überlegen, was eigentlich total scheiße ist zu sagen, weil es war so ein Gefühl. Und alle haben mir zugestimmt, haben gesagt, ja, es stimmt, weil wir einfach uns Gedanken machen müssen über uns selbst, über unsere Gesellschaft, über wie wirken wir auf andere und was für Reaktionen rufen wir hervor. Wir haben einen viel größeren Struggle als die Heteronorm und haben deswegen, glaube ich, auch schon viel mehr durchlebt als der heteronorme Mensch, also der Mann oder die Frau, die auf das andere Geschlecht steht. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass es uns gibt, weil wir auch die Leute ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ne? Also wenn es nur schwarz-weiß, nur hetero gäbe, wie langweilig wäre denn die Welt, finde ich. Also Ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich schwul bin und dadurch, dass ich mein Leben lang angefeindet worden bin, und das bin ich wirklich mein Leben lang, seit ich 3-4 Jahre alt bin, wurde ich jeden Tag beleidigt. Mir wurde gesagt, hey, ich wurde als Mädchen beleidigt. Also es wurde als Beleidigung benutzt, was so absurd ist. Und sich darüber Gedanken machen zu müssen, warum ist Mädchen jetzt eine Beleidigung, das bringt dich ja schon in die Richtung des Feminismus, dass du verstehst, es ist totaler Quatsch, ein Geschlecht stärker als das andere dastehen zu lassen. Und das sind Gedanken, die müssen sich viele Heteromenschen einfach gar nicht machen. Und ich bin daran nur gewachsen und ich habe gelernt, darauf zu scheißen, was andere sagen und irgendwie nicht viel auf die Meinung anderer zu geben und zu tun, worauf ich Bock habe. Und solange ich damit niemandem wehtue, solange ich damit niemandens Rechte einschränke, gehe ich im Rock einkaufen. Ich gehe mit langen Fingernägeln als Mann an die Kasse und ich habe da gar kein Problem mit. Und das habe ich gelernt und bin halt so durch mein Queersein aus meiner Komfortzone musste ich raus. Und daran bin ich gewachsen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich der Heteronorm in vielem voraus bin. Boah, lange Antwort, sorry.
Es ist easy. Ich finde es halt, ich könnte über dieses Thema stundenlang sprechen. Das ist halt, ich finde es, auf der einen Seite ist es so widersprüchlich und absurd und auf der anderen Seite irgendwie nötig. Weil, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, man wusste es bei mir auch nicht. Und ich habe auch keinen, bei meinem Instagram keinen Regenbogen da irgendwo drunter oder keine Ahnung, eben. Weil das ist so das Ding, eigentlich will man, dass es gar nicht mehr thematisiert werden muss, dass man sich irgendwie outen muss, um irgendwie zu sagen, ey, hallo hier, ich bin so und so oder ich liebe gleichgeschlechtlich oder eben nicht oder was auch immer. Und auf der anderen Seite muss man es eben doch, man muss darüber reden.
Weil es wichtig ist, ja, weil der Diskurs stattfinden muss, um das zu normalisieren, ne?
Ja, aber es ist auf der anderen Seite ist es aber auch wieder absurd. Ich habe das auch mit Colleen hatte ich darüber gesprochen, wegen diesen ganzen Gender-Sachen, weil die irgendwie schon als Kinder gibt alles, Mädchen haben alles in rosa, Jungs alles in blau, die sind immer die Helden und Mädels haben nicht so viel Kraft und sowas, denen da nicht alles ins Hirn gesetzt wird, schon in Kindesjahren. Und auf der anderen Seite, das ist das, wo ich gerade so ein bisschen struggle. Also ich als Bisexuelle bin sowieso mein rotes Tuch unter den ganz lesbischen Frauen. Das ist immer noch so eine Sache, da hat man immer noch Angst, was ist da jetzt los? Mhm. Aber ich merke auch, für mich ist das richtig schwer, weil ich das Gefühl habe, dass das so wie so eine eigene Gruppe ist, wo ich gar nicht irgendwie... wo du als bisexuelle Frau das auch irgendwie schon wieder schwer hast. Das ist ganz, ganz strange. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir innerhalb unserer queeren Community, gerade auch in der schwulen oder eventuell auch in der lesbischen Community, unglaublich viel Intoleranz erfahren. Oder dass gerade ich auch als schwuler Mann, der in der schwulen Szene als Drag Queen und als femininer Mann, also wirklich sehr femininer Mann, auch nochmal so eine Unterkategorie bin. Auch ich habe in unserer schwulen Community super viel Diskriminierung erfahren, eben weil ich nicht der starke Mann bin mit Muskeln. Ich bin nicht das männliche, in Anführungszeichen, optische Ideal und strahle nicht viel Maskulinität aus. Und das wird mir als Schwäche irgendwie angekreidet. Und ich habe gelernt, irgendwann aus dieser Schwäche eine Stärke zu machen und meine Femininität zuzulassen und daraus jetzt ein Business zu machen tatsächlich auch. Also es ist super schwierig in der Community und am Ende ist es leider das, was du draus machst, habe ich das Gefühl. Auch da habe ich gesagt, Mittelfinger hoch, ihr könnt mich mal, ich bin wie ich bin.
Da schneide ich mir eine Scheibe von ab, weil ich bin da wirklich, ich bin immer die Letzte im Bus. So die bisexuellen Frauen sind immer die Letzten im Bus. Du hast aber auch gesagt, jetzt wo wir gerade bei Drag wieder sind, Drag hurts.
Ja.
Was gehört denn alles dazu? Und wie lange brauchst du eigentlich, um dich quasi in Candy Crush zu verwandeln?
Also, ich schaffe mein Make-up in 45 Minuten, wenn ich mich beeile. Hat aber damit zu tun, dass ich, wie gesagt, mein Gesicht ist jetzt auch ein bisschen androgyner geformt inzwischen und ich habe meine natürlichen Augenbrauen sind sehr hoch für einen Mann. Was natürlich bei mir so ist, da wurde nichts gemacht, das ist einfach so. Sprich, ich muss meine Augenbrauen nicht mehr abkleben. Früher habe ich die abgeklebt und habe sie mit Uhu beseitigt und dann Concealer drüber und dann habe ich sie höher aufgemalt wieder. So wie die Katzenberger im Prinzip. Das muss ich nicht mehr machen, deswegen bin ich ein bisschen schneller. Ansonsten, was gehört noch dazu? Ich trage gerne Corsage, um einfach eine Wespenteile zu haben und mir dadurch so eine Hüfte zu geben. Früher habe ich Hip-Pads getragen, also so Hüftenkissen, die man sich in die Strumpfhose reinmacht, um einfach so eine Sandfigur zu haben, Sandglasfigur zu haben. Das mache ich auch nicht mehr. Aber ja, was wehtut, ist auf jeden Fall die Corsage oder das Korsett, dass wenn du da 12 Stunden eingeschnürt bist, das ist richtig anstrengend. Tacken, also tacken bedeutet sich die Zuckerstange wegklemmen.
Tut es nicht weh?
Es ist nicht angenehm, deswegen sage ich ja, Drag hurts.
Drag hurts, okay.
Und die High Heels, ne? Also die können einen echt umbringen irgendwann.
Erzählst du was, Schwester, ich fühle dich. Ich liebe es ja auch, ich habe ja mehr High Heels als irgendwie Turnschuhe. Ich liebe das auch.
Ich auch, ja.
Ja, das tut weh. Also kategorisierst du die auch? Ich habe ja so Sitzschuhe, Stehschuhe, Gehschuhe und Laufschuhe.
Ja, ja.
Hast du auch, ja?
Auf jeden Fall meine 12 cm Louboutins, das sind Schuhe, die habe ich nur für Fotoshoots und für auf der Bühne, wenn ich sitze an. Und dann, weil auch nur, wenn ich weiß, nicht länger als 3 Stunden. Und dann habe ich noch Wechselschuhe dabei, die sind dann nur 10 cm hoch. Und mit denen kann ich dann auch ein bisschen mal bei Interviews stehen. Und dann habe ich noch High Heels in 8 cm, das ist aber echt das Flachste, was ich trage. Mit denen kann ich dann so einen Tag aushalten. Ja.
Ist bei mir exakt genauso. Witzigerweise ist es bei mir auch bei den Louboutins so.
Och, weil die Hölle.
Ja, die Louboutins sind halt wirklich für einen schmalen Fuß gemacht. Ich glaube, das ist dann für einen Mann auch nochmal, das ist eine Nummer. Ja, ja.
Total.
Feel you. Welche Tage genießt du mehr, wenn du komplett geschminkt und aufgedragt durch die Stadt läufst oder wenn du ungeschminkt im entspannten Boy-Look unterwegs bist?
Also so im Alltag gibt es das eigentlich bei mir gar nicht, dass ich in Drag bin. Ich bin im Alltag so, wie ich jetzt gerade bin, mit meinen echten Haaren, mit einem T-Shirt und ohne Make-up, höchstens mal irgendwie eine BB-Cream, einfach wenn ich rausgehe. Was viel damit zu tun hat, dass es A, Drag ist mein Beruf inzwischen, B, ist Drag auch immer noch eine Zielscheibe und ich möchte nicht als laufende Zielscheibe auf der Straße unterwegs sein, deswegen bin ich auch nur im Taxi unterwegs in Drag oder in meinem eigenen Auto, nicht mehr in Öffis, deswegen, ich genieße das schon sehr, als Boy unterwegs zu sein im Alltag, aber dafür genieße ich es umso mehr, wenn ich mich mal richtig hot fühle in Drag, auf einem Job bin und denke, wow, so kann ich also aussehen, wenn ich möchte, ne? Ja.
Würdest du aber sagen, weil viele bei Queen of Drags haben auch gesagt, dass das Make-up so eine Art Schutzschild ist. Das widerspricht sich ja mit dem, wenn du sagst, dass man sich damit ja auch einfach auch zur Zielscheibe macht und sich angreifbar macht. Aber würdest du das unterschreiben?
Es ist weniger Schutzschild und für mich mehr Superhelden-Cape. So würde ich das eher beschreiben.
Okay. Mhm.
Ich bin ja sowieso jemand, der gelernt hat, alles an sich abprallen zu lassen. Aber wenn ich in Drag bin, dann habe ich mein Superhelden-Cape an und da kann mir wirklich keiner was. Dann ist mir alles egal. Ich stehe über allem. Ich bin die totale Boss-Bitch. Und ja, das macht schon was mit einem, in Drag zu sein.
Aber findest du dich als Drag-Queen hübscher als Mann?
Ne, es ist einfach anders, ne? Das sind optisch, finde ich, schon zwei Personen. Ich weiß, dass ich in Drag mehr Komplimente bekomme tatsächlich, was aber einfach damit zu tun hat, dass ich eine Drag Queen bin. Das ist selbstverständlich, dass die Leute das aufregend finden, dass sie spannend finden, dass sie hinter der Person, die dahinter steckt, irgendwie interessiert sind, so, oh krass, und wie siehst du out of Drag aus und boah, das kannst du aus dir machen und so, ne? Also ich verstehe schon, dass es ankommt. Aber ja, es sind zwei Paar Schuhe, würde ich sagen.
Warum würdest du sagen, gibt es so wenig Heteromänner, die Drag Queens sind?
Das ist eigentlich ganz einfach, weil Heteromänner in ihrer eigenen Maskulinität gefangen sind, die sie von der Gesellschaft auferlegt bekommen und es einfach nicht zulassen können, feminin zu sein. Ich kenne tatsächlich Heteromänner, die das total interessant finden, ihre feminine Seite rauszulassen. Also ich bekomme auch Nachrichten von Heteromännern, von Familienvätern, von Heterofamilien, die sich gerne von mir schminken lassen würden in Drag.
Ach, krass.
Genau. Oftmals aber leider ist da so ein bisschen die Fetischisierung mit dabei. Also es hat schon fast was Sexuelles, was aber meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass die ihr Leben lang ihre feminine Seite nicht ausleben durften und es deswegen schon fast einen sexuellen Kink bei denen getriggert hat.
Das ist dann wahrscheinlich so, wie das bei dir war. Die haben dann das mit irgendeiner Schwäche gleichgestellt, ja. Mädchen zu sein. Das ist so geil. Das ist
ja, du bist ja kein Mann mehr dann. Du bist kein Mann mehr, ne? Kein richtiger Mann, ja.
Wahnsinn. Es ist so absurd. Es ist so absurd.
Ja, total anstrengend auch.
Du hast ja vorhin schon erzählt, und jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, dass du sehr viel gemobbt und beleidigt worden bist. War das auch mit ein Grund, warum du dich erst mit 23, 24 Jahren geoutet hast?
Ja, auf jeden Fall. Das war mit der Grund tatsächlich. Also als ich, keine Ahnung, mit 3 hat das angefangen, dass ich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, dass mich andere Kinder im Kindergarten als Mädchen bezeichnet haben und auch als Mädchen beleidigt haben. Also die wollten mir Böses und haben gesagt, du Mädchen. Und ja, ich glaube, das ist auch zurückzuführen auf wirklich sehr traditionelle Rollenbilder, dass man früher auch gesagt hat, ein Indianer kennt keinen Schmerz und das sagt man nur zu Männern, sagt man nur zu Jungs. Und sei kein Mädchen. Überleg mal, wie viele Eltern ihren Kindern früher gesagt haben oder ihren Jungs früher gesagt haben, sei kein heul nicht rum wie ein Mädchen. Was ist das für ein furchtbarer Satz einfach? Ne? Jede Mutter, die das sagt, degradiert sich ja selbst und ist sich dessen eigentlich gar nicht bewusst. Und dementsprechend wurde ich immer dafür fertig gemacht, feminin zu wirken. Und es war für mich dann auch automatisch sofort was Negatives. Und irgendwann dann, als ich 6 Jahre alt war, fing es an, dass es nicht mehr war, du Mädchen, sondern du bist doch schwul, scheiß Schwuchtel. Auf dem Schulhof von den älteren Stufen und ich bin nach Hause gegangen und habe meine Mama gefragt, Mama, was ist schwul? Und sie hat mir dann einfach erklärt, das ist, wenn Mann Mann liebt. Und sie hat das komplett wertfrei gesagt, weil sie da kein Problem mit hat. Und für mich war in dem Moment klar, wo sie mir diese Definition von schwul gegeben hat, das kann ich nicht sein, das bin ich nicht, weil es ist was Negatives. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann auch so aufgewachsen und in die Pubertät gegangen und ins Erwachsenenalter gekommen mit dem Gedanken, schwul sein ist was Schlechtes, deswegen bist du nicht schwul. Und
also hast du dann auch zwischendurch Freundinnen gehabt?
Ja, bis 23 hatte ich nur Freundinnen, war nur mit Frauen zusammen und meine längste Beziehung mit einer Frau war 3,5 Jahre und wir haben auch schon über das Heiraten gesprochen, all diese Sachen, ne?
Wow.
Und eigentlich total tragisch, dass ich da nicht zu mir stehen konnte. Und auch schade für die Mädels, ne? Weil, naja, jetzt haben sie halt einen coolen Ex-Freund, auch gut, ne?
Aber du bist nicht bisexuell, du bist schon.
Also, ja, nee, also ich. Nee, ich glaube, die Erfüllung körperlich sowie emotional, die finde ich schon eher bei einem Mann als bei einer Frau. Aber trotzdem kann ich Frauen sexy finden. Und auch der Sex mit Frauen war auch spannend und war auch aufregend. Und das könnte ich mir auch immer noch vorstellen. Aber als ich dann das erste Mal Sex mit einem Mann hatte, mit meinem ersten Freund damals, da habe ich dann erst mal gemerkt, okay, der Sex ist geiler, weil da noch eine emotionale Komponente dazukommt, die ich vorher nicht kannte. Und ich dachte immer, ich habe meine Freundinnen, die ich damals hatte, geliebt. Dachte ich immer, bis ich dann wahre Liebe bei einem Mann gefunden habe und gemerkt habe, so muss das eigentlich. Wow. Also es ist total, ich weiß nicht, total interessant.
Ich kann das total nachvollziehen. Das war bei mir auch so. Ich hatte sonst vorher immer nur Sex mit anderen Frauen. Und bis ich mich in eine verliebt hatte, war das nicht das Gleiche. Das war, da war der Sex dann auch ein ganz anderer. Und als dann die Gefühle und Emotionen dazu kamen, war es ist was ganz anderes. Ich kann das total nachempfinden. So, kommen wir doch zu unserem nächsten Spiel, Besties und Wurstiges.
Oh.
Ja, es heißt eigentlich, ich erzähle es immer wieder gerne, es heißt eigentlich Besties und Worsties, aber die Autokorrektur macht immer, was sie will.
Geil.
Deswegen ist es Besties und Wurstiges. Genau, du beantwortest einfach. Das ist einfach, ganz easy.
Schieß los.
Schlimmster Bühnenpatzer.
Mir ist mal ein Hoden rausgepoppt aus meinem Tack. Fand ich aber sehr amüsant. Ich habe ja kein Schamgefühl mehr.
Was hast du dann gemacht?
Einfach weitergemacht. Gehört so.
Beste Drag Queen, abgesehen von dir natürlich.
Da müsste ich international gucken und das wäre für mich Miss Fame. Ich bin ein riesengroßer Fan von Miss Fame.
Schlechteste Trash-Sendung.
Schlechteste Trash-Sendung. Ich schaue ja kein...
Gibt doch gerade so viele.
Ja, jetzt pass auf, weil ich schaue ja kein Fernsehen tatsächlich, ne?
Ich auch nicht.
Ich schaue nur, wenn ganz gezielt. Ich finde, und alle hypen das total, ich finde die Sendung Sex Life auf Netflix total furchtbar.
Ich habe sie auch geguckt.
Ich fand es total trashig. Ich fand es total trashig. Die haben es zwar einigermaßen hochwertig produziert, aber ich fand das inhaltlich trashig. Ich fand die Schauspieler furchtbar. Hat mir gar nicht gefallen und alle lieben es.
Diese Dialoge, das furchtbar. Ist wirklich furchtbar. Gehe ich total mit. Ich bin aber auch, ich bin mit dieser Meinung bis jetzt auch die
allein.
Einzige gewesen. Ja, das ist so richtig krass. Ich fand's richtig, richtig, richtig schlecht. Von 0 auf 100 und dann direkt Ding-Dong. Also zwischenmenschlich einfach setzen 6.
Genau.
Bestes Candy in the world.
Ich bin nicht so die Süße. Ich mag lieber Chips tatsächlich. Chips.
Echt? Aber wenn du mal süß isst, was magst du dann?
Eigentlich gar nicht.
Nee.
Eiscreme vielleicht. Ja, Vanilleeis. Vanille. Plain Vanilla. Ich bin total boring. Vielleicht lasse ich mich noch zu Stracciatella hinreißen.
Okay, krass. Das ist ja wirklich plain.
Ja, ja.
Okay. Und dann heißt du auch noch Candy. Geil. Merkst du selber, ne?
So. Ja.
Schönstes Erlebnis im Jahr 2021 bisher?
Tatsächlich letzter Sonntag, als ich eine Party bei mir zu Hause hatte und all meine Drag-Sisters und Freunde, die ich schon lange nicht mehr sehen konnte, oder für die ich mir auch tatsächlich lange keine Zeit mehr genommen habe, die alle zusammengekommen sind und wir hier Cocktails gemacht haben. Das war so ein unglaublich schöner Abend. Das war so, man war unter sich, man konnte total frei sein und die schönsten Gespräche führen. Und es war auch viele Generationen an Drag-Queens dabei, also Leute, die 55 sind und Leute, die gerade mal 19 sind. Es war großartig.
Toll. Schlimmste Jobanfrage?
Diät-Shakes. Also, ob ich nicht Werbung für Abnehm-Shakes machen möchte. Und ich denke mir so, excuse me. Ja, wirklich, look at me. Nein, also würde ich sowieso niemals machen, weil ich, wie gesagt, ich finde, jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen dürfen, so wie er ist. Und wenn jemand das Gefühl hat, er muss was an seinem Körper ändern, soll er das machen. Und wenn nicht, auch gut.
Und bestes Lied von Britney Spears?
Stronger.
Oh.
Stronger. Hey, ihre Vocals in Stronger sind so geil. Oh mein Gott.
Aber Dings, was sagst du aktuell zu Free Britney, zu der ganzen Geschichte?
Ich war total schockiert, als sie, diese Verhörung oder Anhörung rauskam, ne, die geleakt ist, wo man gehört hat, was sie alles darüber sagt. Davor hat sie ja schon mal gesagt, dass sie weiß, dass ihre Fans gut informiert sind und sie das bestätigen möchte. Und dann hat sie das im Gericht alles bestätigt, was die schlimmsten Gedanken waren der Fans. Und ich habe das damals live gehört im Livestream und ich habe Rotz und Wasser geheult einfach, weil ich der größte Britney Spears-Fan aller Zeiten bin. Und ich liebe diese, ich möchte die niemals treffen, weil never meet your idol. Ich möchte sie nicht treffen. Ich weiß, ich werde total desillusioniert. Aber es tut mir furchtbar weh und ich finde es total absurd, dass es überhaupt sowas wie diese Vormundschaft gibt für eine Frau, die damals Mitte, Anfang 20 war und die aber trotzdem viermal die Welt getourt hat unter dieser Vormundschaft. Und ja, es ist so absurd und ich hoffe, dass sie da so schnell wie möglich rauskommt.
Und was muss man da machen?
Ja.
Na gut, aber dann ja, drücken wir da die Daumen. Also ich würde es mir auch wünschen. Du hast mal erzählt, dass du Frauen bezüglich sexueller Belästigung besser verstehen kannst mittlerweile, weil du da auch schon weniger Schönes erfahren hast. Was ist dir da passiert?
Eins der ersten Male, als ich in Drag unterwegs war, hier in Berlin, da bin ich morgens um 6 oder um 7, ich brauche auch mal einen Schluck Wasser hier, Moment. Die Chips machen so einen trockenen Hals.
Verstehe.
Bin ich morgens um 6 oder 7, als schon der Berufsverkehr begonnen hat in der Öffentlichkeit, es war schon wieder helllichter Tag, bin ich in Drag relativ kurz bekleidet nach Hause gefahren oder ich wollte nach Hause fahren, bin am Cotti eingestiegen. Also Cotti ist sowieso ein schwieriges Pflaster. Und bin schon öfter mal dumm angemacht worden, aber nicht in Drag. Und bin halt in Drag dann auf diesem Kotti, auf die Plattform. Da standen schon hunderte von Menschen. Und dann war ein Junge, der war so Anfang 20, der rief mir halt hinterher, hey, du bist so heiß und du bist so hot. Und ich hatte so meine Haare vorm Gesicht, weil ich mir total unsicher war auch und einfach keinen Stress wollte. Und habe mich dann halt versteckt hinter meinen Haaren. Und der dachte halt wirklich, ich bin eine Frau, die einfach ja sehr leicht bekleidet ist. Und in dem Moment habe ich verstanden, okay, wie schlimm ist es für Frauen, dass nur weil sie sich anziehen, wie auch immer sie sich anziehen wollen und vielleicht gerade viel Haut zeigen, weil sie es fühlen, dass sie deswegen sexuell belästigt werden. Und der Typ hat mich locker gelassen und ist mir dann auch zwischen die Beine und hat sich neben mich gesetzt und hat mich wirklich bekrapscht. Und ich habe dann komischerweise mich sofort in diese Opferrolle fallen lassen, obwohl ich das hätte gar nicht müssen und war absolut hilflos. Und die Leute außenrum haben nichts gesagt, die haben es alle mitbekommen, niemand hat was gesagt. Und das, also war eins der schlimmsten Gefühle einfach. Und dann hat er gesagt, weil ich dann angefangen habe, Englisch zu sprechen, weil ich versucht habe, einen Schutzmechanismus so aufzubauen und eine Wand aufzubauen und gedacht, okay, wenn ich Englisch spreche, dann checkt er vielleicht kein Englisch und keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Und der hat mich locker gelassen, hat gesagt, come on, I wanna have sex with you, let's go home. Hat mich dann wirklich am Arm gegriffen und so. Und dann bin ich in die U-Bahn eingestiegen und er wollte mich aus der U-Bahn wieder rausziehen. Und ich habe ihm halt mit meinen Heels einen Tritt gegeben, dass er dann auf dem Boden gelandet ist. Sehr und dann ist gut. Die Tür zugegangen.
Sehr gut.
Und ja, es hat niemanden interessiert außenrum. Und ich war fix und fertig, ich habe geheult und bin nach Hause. Und habe das am nächsten Tag meiner Arbeitskollegin oder meinen Arbeitskolleginnen erzählt. Und die waren alle schockiert, bis auf eine, die dann gemeint hat, ja, ich habe ja Fotos gesehen von letzte Nacht, bist ja selbst schuld, wenn du so rumrennst.
Von einer Frau?
Von einer Frau. Oha. Und hey, ich war fertig mit den Nerven und habe dann halt die totale Grundsatzdiskussion mit ihr geführt. Und ich so, was soll denn das? Also, excuse me, ich schreibe doch dir auch nicht vor, wie du rumzulaufen hast. Und also, das ist so nach dem Motto, ja, wenn du vergewaltigt wirst, bist du ja selbst schuld, weil du wolltest es
Wahnsinn,
ja.
Wahnsinn,
ja?
Wahnsinn. Ich bin ganz ehrlich, ich fühle dich da, also ich bin ja selbst eine Frau, die sich öfter leicht bekleidet anzieht, weil ich es einfach mag und gerne meine kurzen Röcke und Kleider trage. Ich habe gar keine Hosen, also jetzt im Winter muss ich dann immer irgendwie, bei minus 10 Grad muss ich dann auch mal eine Hose anziehen, aber ansonsten besitze ich einfach auch keine Hosen. Ich kenne das und es gibt tatsächlich viele, die das für einen Freifahrtschein halten, um mal anzufassen. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich krass. Ja, aber dann, ich finde es gut, dass du das nachvollziehen kannst, wenn auch nicht aus einer so schönen Erfahrung heraus. Aber ich finde es absurd, dass eine Frau sagt, du bist selbst schuld. Also das hätte ich von einem Mann hätte ich das erwartet. Aber
ja, das ist, ja, ich habe da auch gar keine Worte dafür. Das ist, ja.
Wahnsinn. Du bist schon sehr lange mit deinem Freund zusammen, das hast du vorhin auch schon gesagt. Mhm. Klingeln da eigentlich bald die Hochzeitsglocken?
Nö, eigentlich nicht. Also das werden wir oft gefragt. Ne? Tatsächlich werden wir es eigentlich fast nur von Hetero-Menschen gefragt oder Leuten, die viel in einer Hetero-Beziehung waren, weil für die das so selbstverständlich ist, habe ich das Gefühl, dass man irgendwann heiratet. Und für mich ist es so, nö, warum soll ich? Warum soll ich mir den Staat ins Haus holen, um meine Liebe zu bekunden? Auf der anderen Seite, ich würde heiraten aus ganz pragmatischen Gründen, um die gleichen Rechte zu haben, dass wenn er irgendwie im Krankenhaus ist, dass ich Besuchsrecht habe. Wegen so Sachen würde es Sinn machen. Aber ich bin so ein bisschen trotzig, dass ich erst heiraten muss, um diese Rechte zu haben. Ich finde das ein bisschen doof.
Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Mir geht's genauso. Ich bin auch kein Hochzeitstyp. Also aber wollt ihr Kinder?
Also ich kann mir das schon vorstellen tatsächlich. Ich bin schon so ein Kindermensch. Ich habe ja, wie gesagt, auch in den USA als Au-pair gearbeitet und auf 4 Kinder aufgepasst. Und das liegt mir und ich liebe das auch. Ich würde aber auf jeden Fall Kinder adoptieren, weil ich der Meinung bin, es gibt auf der Welt so viele Kinder ohne ein schönes Zuhause. Und wenn es mir Natur gegeben jetzt nicht irgendwie so ist, dass ich Kinder haben kann, weil ich eben mit einem Mann zusammen bin, dann würde ich adoptieren. Und das wäre für mich voll okay.
Ich habe letztens in deiner Insta-Story gesehen, dass du Heidi Klum ein Paket zugeschickt hast.
Ja.
Wie eng ist denn euer Verhältnis? Also ich kann mir vorstellen, dass sie nicht jedem ihre private Adresse gibt. Also das macht sie wahrscheinlich nicht einfach so.
Sie hat ja in der Story auch gesagt, da habe ich mich total gefreut, sie hat in der Story gesagt, schaut mal, ich habe ein Paket von meiner Freundin Candy bekommen. Ich so, Okay, aber die amerikanische Freundin ist ja nochmal was anderes als die deutsche Freundin, ne? Das verstehen wir alle. Nö, wir haben schon noch Kontakt und wir schreiben hin und wieder mal auf Instagram und sie schreibt mir auch aus dem Nichts so, hey Candy, schau mal meinen neuen Nägel und so. Und ich bin dann jedes Mal so, oh, krass cool, ne? Also ja, also ich glaube, wenn ich jetzt in den USA bin im Herbst eventuell, vielleicht sieht man sich dann wieder und mal gucken. Ja, also es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir close friends sind, aber wir sind freundschaftlich miteinander.
Du hast ja auch eine Single rausgebracht vor 2 Jahren, Little Too High. Und jetzt hat man dich aber schon in letzter Zeit wieder öfter im Studio gesehen. Können wir da mit neuer Musik rechnen?
Ja, ich bin mit Cinca, mit der ich damals auch Little Too High aufgenommen habe, im Studio. Und wir machen eine EP mit 5 oder 6 Songs. Das sind wir gerade noch am Gucken, ob wir vielleicht einen rausschmeißen. Und es wird komplett anders. Es hat nichts mehr so mit normalem Pop zu tun. Es wird eher so Love Parade Music.
Ah, also geil.
So zurück in die 90er, Love Parade, nice. Marusha, so in die Richtung.
Wir kommen zu unserem letzten Fragespiel, das da heißt Entscheidungsfragen.
Okay.
Hier gilt es sich schnell zu entscheiden, liebe Candy.
Kann ich.
So. Olivia Jones oder RuPaul?
RuPaul, auf jeden Fall.
Für immer gesund und fit bleiben oder für immer schön und faltenfrei bleiben?
Gesund und fit.
Paris Hilton oder Madonna?
Paris. Ich habe auch Paris tätowiert hier. What would Paris do steht hier.
Geil. Ja. Du bist auch ein Paris Hilton-Fan, ne?
Ja, ich finde die großartig. Ganz, ganz toll.
Lieber moderieren oder lieber YouTube-Channel?
Moderieren.
Prince oder George Michael?
George Michael.
Gold oder Silberschmuck?
Goldschmuck.
Wellnessurlaub oder Abenteuerausflug?
Abenteuer.
Cocktails oder Bier?
Bier.
Heidi Klum oder Bambi?
Was? Na, Bambi auf jeden Fall. Also lieb Heidi, aber Bambi all the way.
Okay, und Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Mit Kohlensäure. Was für eine Frage.
Natürlich. Alles klar. Liebe Candy, das war's. Es hat mir unglaublich großen Spaß gemacht. Die Zeit ist jetzt
war so schön.
Ja,
es war so schön.
Es hat mir auch totalen Spaß gemacht.
Wir müssen uns mal privat treffen.
Unbedingt.
Auf jeden Fall.
Wir sagen hier erstmal Tschüss zu unseren Hörern und dann tauschen wir mal Nummern aus.
Es war mir Zuhören,
auf jeden Fall ein Fest. Und genau, wir freuen uns auf neue Musik von dir, auf den Hütten-Talk von der Alm und auf Offline im Wald. Man kann dich auf jeden Fall überall sehen. Das freut uns sehr. Und ja, in diesem Sinne, bis ganz bald, liebe Candy.
Bis bald, dankeschön.
Ciao. So, wow, was für ein tolles und spannendes Gespräch. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ihr Candy genauso interessant und sympathisch fandet wie ich. Teilt eure Gedanken zu dem Gespräch gerne mit mir bei Instagram. Ich freue mich wirklich riesig über all eure Nachrichten. Zum Schluss möchte ich euch nochmal kurz auf meinen Lieblingssponsor Bass Hartzeltzer aufmerksam machen. Das Getränk ist für meinen Podcast der absolute Perfect Match. Ich liebe das Wasser mit Schuss und gönne mir zum Feierabend jetzt gleich nochmal eine Dose Mango. Denkt daran, dass ihr mit dem Rabattcode CANDYBASS auf www.hartzeltzer.bass 20% bekommt und dabei sogar die Versandkosten spart. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Tschüss und bis bald!